Wunderschönen guten Tag, verehrte Zuhörer und Zuhörer da draußen und willkommen zu einer weiteren Episode von Let's Talk Guitar, dem deutschsprachigen Podcast über die wunderbare Welt der Gitarre und der Musik. Und heute wieder versammelt in den heiligen Hallen der Podcast-Spielereien, das bin ich, der liebe Justin Hombach und der
Fabian Ratzak. Servus Justin, servus alle Zuhörer.
Servus Fabian. So, wir haben heute unseren Lieblings-Investigativ-Journalisten bei uns aus der Gitarrenszene, den lieben Kaylin Kadravi, a.k.a. Six String TV. Hallo Kaylin.
Hey, guten Tag allerseits. Wie geht's?
Gut, bist du ein bekanntes Gesicht hier in der Podcast-Szene? Warst du schon ein paar Mal hier mit am Start gewesen? Ich glaube, es ist jetzt das vierte Mal, dass du hier mit dabei bist.
Es ist das dritte Mal, aber ich glaube auch das dritte Jahr in Folge. Ich glaube 24, 25.
Nee, das ist das vierte Mal.
Das vierte Mal. Einmal war das Quiz, ne? Das Quiz
hatten wir haben ein Quiz, wir haben Battle, wer ist der größte, beste Gitarrist auf der Welt.
Stimmt.
Wir haben Guitar Summit und jetzt haben wir hier die heutige Folge.
Stimmt.
Ja, genau. Wir haben Kaylin eingeladen, weil wir mal über das Thema Scam und Abzocke in der Gitarrenszene sprechen wollten. In unserem Discord-Kanal, den Link zu diesem Discord-Kanal findet ihr natürlich in der Podcast-Beschreibung, hatten wir nämlich letztens eine interessante Konversation mit manchen Beteiligten, wo die mal die Erfahrung geteilt haben, wie sie eigentlich mal abgezockt worden sind in der Gitarrenszene. Beziehungsweise auch so auf eBay und so der ganze Kram, den es da gibt. Und da dachten wir uns, ja, hey, machen wir doch mal eine Folge drüber und laden den YouTuber mit ein, der, glaube ich, am meisten dafür bekannt ist, Abzockern auf die Schliche zu gehen und zu zeigen, wo sie abzocken oder was sie als für ganz, ganz schlimmen Dreck am Stecken haben. Und wollen mal ein bisschen so darüber sprechen, was gibt's da in der Gitarrenszene, wie wird man abgezockt von Firmen, aber auch vom Endkunden, aber auch so ein bisschen auch mit Kaylin mal drüber sprechen, was eigentlich so die Arbeit hinter diesem investigativen Journalismus ist, wie man da recherchiert, wie man da vorgeht und so weiter. Aber erstmal öffnen wir diesen Podcast hier mit einer Frage, nämlich, wurdet ihr schon mal abgezockt? Jetzt weiß ich beim Fabian die Antwort natürlich schon, deswegen fangen wir mal mit Kaylin an. Kaylin, frage dich, wurdest du schon mal, sei es beim Gitarrenkauf oder, ich sag mal, mit Zusammenarbeit mit einer Firma oder sonstigem mal hardcore über den Tisch gezogen?
Überraschenderweise gar nicht, aber ich glaube, das liegt auch dran, weil ich weiß, mit wem ich arbeiten sollte und wem nicht. Und das liegt am Job. Aber wenn ich jetzt, also bei der Arbeit mit einer Firma erst recht nicht. Aber ehrlich gesagt, auch beim privaten Kauf oder so, ist noch nichts passiert. Ich war ein, zwei Mal damals, als ich so vintage japanische Fender gesammelt habe, war ich ein, zwei Mal kurz davor, irgendwelche Fakes zu kaufen. Aber das ist dann Gott sei Dank doch nicht passiert. Also, ehrlich gesagt, hatte ich bis jetzt immer Glück.
Nice, okay, gut. Du hast ja anderweitig mit Fakes und mit Scam zu tun, dazu werden wir gleich kommen. Aber dann Fabian, du wurdest ja kürzlich abgezockt. Was ist denn da bei dir passiert?
Oh ja, das war eine böse Geschichte. Fing erstmal so an, ich hatte einfach mal wieder Bock auf so ein Amp One von Blue Guitar. So, und das Erste, was ich gemacht habe, ich habe erstmal den Thomas angerufen, beziehungsweise eine SMS geschrieben. Thomas, hast du was rumliegen? Kann auch gebraucht sein, ist egal. Ich habe mal wieder Bock ein bisschen auf analog, weil ich ja aktuell sehr digital unterwegs war. Und habe ich mir gedacht, komm, hab mal wieder Lust drauf. Und da habe ich Thomas angeschrieben und er sagt aber, ah du, tut mir leid, wir warten selber noch auf eine Lieferung. Aber schau doch mal bei eBay vielleicht in der Bucht. Da habe ich mir gedacht, okay, klar, warum eigentlich nicht? Ne? eBay ist immer ganz gut. Und bisher hatte ich ehrlich gesagt immer nur super Erfahrungen mit eBay gemacht. So, dann habe ich ein bisschen geguckt, recherchiert, habe ein paar gute Angebote gefunden. Auch noch nicht mal ein übertrieben gutes Angebot, sondern relativ normal. Ich habe den Typen dann angeschrieben, habe ihm einen Preisvorschlag gemacht, so ungefähr so 10, 20 Euro unter dem Kurs, den er angeboten hat. Und er hat sofort gesagt, ja klar, können wir gerne machen, kein Ding. Ich dachte, ja super, perfekt. Wie sollen wir es machen? Weil er hatte auch eine sicher Bezahlgeschichte drin gehabt. Und er sagte aber, ja, bitte nicht dahin überweisen. Da hätte ich eigentlich schon stutzig werden müssen. Ja. Bitte PayPal als Freunde. Im Nachhinein lache ich über mich selber, wie doof ich sein konnte. Aber wie das so ist. So, und dann sagte er, ja, bitte PayPal als Freunde, weil ich hatte das letztens auch. Ich habe nämlich letztens irgendwie so einen Line 6, keine Ahnung, Pot. Also der Typ kannte sich aus, weil der hat dann auch irgendwie fachspezifisch ein paar Sachen erzählt. Und er wurde da wohl irgendwie abgezockt. Und das wollte er nicht nochmal erleben. Ja, und dann bin ich natürlich auch erstmal ein bisschen skeptisch gewesen. Und habe gesagt, ja, weiß ich nicht, ob das jetzt unbedingt so cool ist. Kannst du mir das reservieren übers Wochenende? Dann ich überlege mir das. Ja, musst schnell machen, es sind viele, ja, die warten, ne? Klar, natürlich warten ganz viele. Ganz viele. So, und da habe ich ihm gesagt, ja, ist mir ein bisschen unsicher, können wir da irgendwie so ein bisschen Vertrauen schaffen, irgendwie können wir vorher telefonieren. Und dann fing die Miserie an. Dann schrieb er mir, ja, ich hab's nicht so mit sozialen Kontakten und so. Ich telefoniere nicht einfach so. Das mag ich nicht. Da hätte ich auch schon mal sagen, eigentlich schalten müssen. Aber ich habe mir gedacht, okay, ich wollte das Ding haben, mir war das scheißegal, was mit dem ist und egal. So, und ja, so ging das dann weiter, ein paar Chats ausgetauscht und dann sagte ich, ey, kannst du mir irgendwie beweisen, dass du das auch bist, mit dem ich da telefoniere, gibt's irgendwie, beziehungsweise mit dem ich da schreibe, ne, wenn du schon nicht telefonieren willst. Ja, klar, hier, und dann hat er mir so ein Bild geschickt mit seinem Ausweis, den er in der Hand hält, und auf so einem Zettel stand dann für Fabian. Im Nachhinein, wenn ich die Schrift analysiere, sehe ich, so schön kann kein Mensch der Welt schreiben. Aber in dem Moment siehst du das halt auch nicht. So, weil es sah aus wie mit Füller geschrieben irgendwie. Und dann dachte ich mir, okay, ist eigentlich sehr vertrauenserweckend. Ja, okay, dann machen wir das, kein Problem. Und dann hat er gesagt, ey, ich überweise dir auch erstmal 1 Euro per PayPal, dann hast du meine PayPal-Adresse. Okay, habe ich gemacht, oder beziehungsweise hat er gemacht. Ich habe es ihm zurücküberwiesen. Und dann habe ich gesagt, komm, scheiß drauf. Habe ich ihm geschickt, das Geld. So, und dann sagte er irgendwie, ja, ich schicke das die Tage ab oder morgen ab und schicke dir dann die Sendenummer. So, vergingen 2-3 Tage, nichts mehr gehört. Dann denke ich, okay, ich frage mal nach, wie sieht's denn aus? Und so, ja, sorry, ich war krank und morgen geht's auf jeden Fall raus. Okay, kein Problem. Wieder 3-4 Tage gewartet, keine Reaktion. Dann denke ich, Junge, was ist los mit dir? Wo bleibt, ich war sauer, weil keine Reaktion, wenigstens schreib doch dann, bist krank oder sonst was. Und dann habe ich es aber anders gemacht. Ich habe 2 Kumpel gebeten, schreib dem doch mal, ob der das anbietet.
Clever.
So, und da kam zurück, ja klar, kannst du heute abholen. Ich so, what? Was? Dieser verdammte, ne, ist ausgepiept. Kann ja wohl nicht wahr sein, ne? Will er mich verarschen, der Typ? Und da bin ich so sauer gewesen und so dämlich auch. Ich habe den dann bombardiert. Ich habe dem geschrieben, gib mir deine Adresse, ich fahre jetzt zu dir und wir klären das jetzt. Ich will mein Geld zurückhaben oder ich will das Teil haben. Voll ausgeflippt, was natürlich total dämlich war. Kam natürlich überhaupt nichts mehr zurück. Gar nichts, null. Und mein Kumpel hat dann auch nichts mehr gehört. Und dann 2 Tage später bekomme ich von eBay so eine Nachricht irgendwie, ja, sie hatten Kontakt zu so einer
Verdächtigen, ja, ja.
Ja, verdächtigen Person, ach. Ja, und dann waren 580 Euro weg.
Ah, scheiße.
So, aber jetzt gibt's eine sehr, sehr positive Geschichte. Super schön. Ich habe dann Thomas geschrieben. Thomas, weil der Plan war eigentlich, wir wollten im nächsten Mal wieder einen Livestream zusammen machen. So, und da habe ich mir überlegt, ey, Thomas, ich hätte da deswegen auch der Amp One, ich will den als Power-Amp benutzen, aber mit Digitaltechnik verbinden. Und das ist doch vielleicht eine Folge wert, vielleicht interessant. Dann sagte er, ja, klar. Und dann habe ich ihm das gesagt mit eBay und dann hat er erstmal geschluckt und hat gesagt, ja, eigentlich müsste man da hinfahren, dem auf die Mappe hauen. Ne? Ja, richtig, Thomas, so muss man es machen. Ja, am Ende vom Lied war, dass er gesagt hat, ey, ich melde mich morgen mal bei dir. Ich denke so, okay. Und morgen kommt dann, Amp One ist auf dem Weg zu dir. Ich denke so, wie ist auf dem Weg zu mir? Dachte, es ist nichts mehr da, ne? Er hat wohl irgendwo noch einen ausgegraben. Ich sagte, ey, Thomas, ich habe jetzt das Geld ausgegeben, ich habe jetzt nichts. Mach, alles gut. Ach, da muss ich echt sagen, Thomas, was für ein geiler Typ, ne? Immer wieder.
Thomas ist
unfassbar Typ.
Ja, ja. Ist mega. Also er hat, als ich das erste Mal bei Thomas war, hat er mir einen Amp One Iridium geliehen und hat dann auch nie wieder ein Wort darüber gesagt. Der steht da hinten immer noch. Das ist jetzt auch 3 Jahre her.
Ja, geiler Typ.
Ja, krasse Geschichte. Da bist du aber auch nicht der Einzige, dem das so passiert ist, sondern wir hatten halt in unserem Discord Erfahrungsberichte darüber, wie das mehreren Leuten passiert ist. Auch wirklich mit, wie du es beschrieben hast, hey, mir wurde ein Foto geschickt. Auf dem Foto sah man Personalausweis plus auch irgendwie einen Text, wo was Handschriftliches drauf war. Als ich mir die Fotos angeschaut habe, dachte ich mir aber auch, okay, zum einen, die Schrift, das sieht zu perfekt aus, so von der Handschrift her. Ja. Und es sieht auch zu glatt aus. Also es sah ein bisschen wie drüber gefotoshoppt aus, aber ganz subtil. Das checkst du in dem Moment erstmal nicht. Nee.
Besonders nicht, wenn du geil auf dem Gerät bist und da Bock drauf hast. Ne?
Absolut, absolut.
Ich und grundlegend ja erstmal an das Gute im Menschen glaubst, ne? Und denkst ja nicht immer, dass alle Abzocker sind.
Voll. Ich hatte das auch mal, dass ich ein Gerät kaufen wollte und das war relativ günstig auf eBay und das ist ja oft immer schon mal ein Zeichen für, vorsichtig, wenn so ein Gerät irgendwie normalerweise 1,8 kostet und du findest es für 800 auf eBay, dass dann immer erstmal ein bisschen Vorsicht zu walten ist. Hab dann die Person zum Glück gegoogelt Und hab angerufen und hab gefragt, ey, ist das noch da? Ich würde sofort vorbeikommen und das abholen. Und da hat die Person gesagt, nein, um Gottes Willen, bitte nicht mit eBay arbeiten, ich bin das nicht. Da hat jemand meine Identität geklaut und gibt vor, dass ich da was verkaufe, aber eigentlich verkaufe ich nichts. Und er hatte gemeint, bei irgendeinem Datenleck ist halt seine Identität durchgegangen und plus halt, ich sag doch, Passwort für eBay. Und dann ist halt jemand hingegangen und hat gecheckt, weil der hat auch Gitarre gespielt, die Person, mit der ich gesprochen habe. Der hat in der Band gespielt, das habe ich auf einer Website gesehen, deswegen kam das sehr legit rüber. Und er hat aber selber gemeint, nee, irgendjemand ist wirklich ganz explizit hingegangen und hat geschaut, was hat der für Hobbys? Ah, okay, was gibt's da für Produkte? Ah, interessant. Ich tue jetzt einfach mal so, als ob der das verkaufen würde. Und da hat er gemeint, bei mir klingelt schon die ganze Zeit die Polizei, weil halt echt ganz viele Leute da abgezockt worden sind.
In der Zeit, in der man sowas macht, kann man sich auch einfach einen Job suchen.
Ja, aber
das ist doch genauso viel Arbeit. Das ist doch wirklich Arbeit, was der da gemacht hat. Also.
Ist halt die Frage immer, okay, ja, sind das wirklich dann einzelne Personen oder sind das, weil davon habe ich auch schon mal öfters gehört, halt irgendwelche Leute, die in so Callcenter oder in so Internetcentern irgendwo in in Malaysia oder so sitzen und von dort aus halt operieren und von dort aus so Scams betreiben. Ich habe letztens zum Beispiel eine sehr interessante Doku über so die Scams aus dem Internet gesehen, wo es darum geht, dass Nacktbilder verschickt werden und dann die Leute erpresst werden mit den Nacktbildern. Dass halt irgendeine hübsche Frau sich bei einer Person meldet, flirtet ist über Wochen lang und dann sagt, schick mir mal ein Nacktbild und dann sich rausstellt, das war ein Typ und er sagt dann, ey, ich schick die Nacktbilder rum an deine Freunde und deine Familie, wenn du mir jetzt nicht 500 Euro überweist. Boah, da ist mein bester Freund tatsächlich auch mal drauf reingefallen, muss man dazu sagen.
Schön.
Aber das war auch da was Krasses und das hatte ich dann überlegt, okay, wie wird das weiter, ich sag mal, letztens in der Gitarrenszene auch sein, dass er dort Videokontakt mit einer Frau hatte, aber nicht gecheckt hatte, dass das ein vorher aufgenommenes Video war. Und die dann gesagt hat, ja, schick mir mal ein Bild von deinem Lümmel, er es gemacht hat, und dann hat er direkt auch so eine Nachricht bekommen. Bitte überweis uns 500 Euro, ansonsten schick mir das Bild an all deine Freunde und deine Familie und so. Und ich habe mir auch überlegt, ja, heutzutage, auch in Zeiten von KI, gerade Bilder sind, glaube ich, sehr easy zu fälschen mittlerweile. Video auch mehr und mehr. Vor allem halt, ich glaube, wenn man hingeht und sagt, schick mir doch mal bitte ein Video von dir mit dem Gerät. Ich glaube, das kann man heutzutage schon irgendwie faken. Ich glaube, das sicherste...
Anrufen.
Ja, nicht, oder auch nicht nur anrufen.
Zoom-Call oder sowas.
Genau, ein direkter Videocall. Ich glaube, ein direkter Videocall, so wie wir das jetzt zum Beispiel hier haben, ist, glaube ich, am wenigsten so gut zu fälschen, dass da man am meisten das herausfinden kann, ob es
legit ist. Find, also, was eigentlich schon reicht, ist, wenn jemand sagt, bezahl das ohne Käuferschutz bei PayPal oder per Banküberweisung, sagst du, verpiss dich und dann ist Feierabend. Also, ich habe noch nie.
Eigentlich sollte man
das nie was über 30 oder 40 Euro so bezahlt, weil, wenn du dann mal verarscht wirst, dann rufst du einmal bei PayPal an, du hast die Kohle sofort wieder zurück. Also, das ist ja wirklich das eine Gute an PayPal, ist, dass die wirklich helfen, wenn man verarscht wird, weil das sehr oft passiert, scheinbar.
Ja, klar. Das ist ja über Freunde und Familie und so, das ist das relativ schnell mit drin, dass dann da irgendwie abgezockt und verarscht wirst. Deswegen, ja, das kann natürlich sein, dass der Käuferschutz richtig und wichtig ist. Mhm. Und wenn jemand da schon drauf besteht, dass er nicht oder ohne Käuferschutz... Ja. Und ich würde mich auch wundern, wenn jemand sagt, ja, ich wurde letztens abgezockt, deswegen will ich es nicht mit Käuferschutz. Ja. Ich kenne mich mit eBay jetzt nicht so sehr aus. Kostet
du, im Nachhinein würde ich auch...
Das kostet den Käufer was, das kostet so 3%, den Verkäufer, sorry, also das wird abgezogen, aber ich sag dann halt immer, ey, ich leg das drauf, die 3% noch. Gerade wenn es dann um so ein Taui geht, klar, okay. Aber dann sage ich, ja, ich leg das drauf, aber dafür weiß ich, dass es auch ankommt.
Naja, absolut.
Ich bin da zu wenig einfach in eBay drin. Ich verkaufe zu wenig und ich kaufe auch zu wenig. Ich kriege ja alles geschenkt von Firmen, also.
Ja, da wird man selten gescannt.
Ja, da wird man weniger gescannt. Aber kommen wir doch mal ein bisschen dazu, von Firmen gescannt zu werden.
Oh, guter Übergang.
Kaylin, da hast du dich ja viel mit auseinandergesetzt, weil auf deinem YouTube-Kanal beschäftigst du dich ja viel mit Frauds und Scams und sonstigen. Was würdest du sagen, war so der größte Scam, den du, sag ich mal, oder der größte Fraud, also der größte Verarsche quasi, die du mit aufgedeckt hast auf deinem YouTube-Kanal?
Ich glaube, das muss Vic Guitars gewesen sein, weil das hat ungefähr 2,5 Jahre gedauert, bis ich jemand gefunden habe, der überhaupt mit mir reden wollte, weil die irgendwie alle, da, also es sind mehr Videos mehr Videos bis jetzt gescheitert, als ich wirklich machen konnte, weil die Leute einfach nicht mit dir sprechen wollen für ein Video. Also die, weil ich kann jetzt auch schlecht einfach irgendwie Skript lesen und erzählen, ja, da hat mir jemand erzählt, das ist so passiert. Also ich muss die schon irgendwie mehr oder weniger
schon die,
im Call.
Du brauchst die Beweise.
Ich muss sie entweder im Call drin haben oder ich muss Screenshots haben, wie sie es mir schreiben und so. Und da sagen halt sehr, sehr viele einfach, nee, da habe ich keinen Bock drauf, das ist auch 10 Jahre her und ich will den Stress jetzt nicht mit dem. Nachher zeigt der mich an oder so, so völlig Schwachsinn. Aber Vic war halt wirklich das Überthema, das Video lief ja auch genial, weil der seit, ich glaube, 15, 16 Jahren mit seinen Gitarren, die zwischen 8.000 und 20.000 Euro kosten, einfach Leute verarscht und du zahlst irgendwie 40% im Voraus und dann kriegst du einfach nix. Und also der ignoriert dich dann die nächsten 10 Jahre einfach und baut's nicht, aber hat von dir irgendwie $6.000 in der Tasche und zieht dann andauernd um von Belarus nach Kalifornien und von Kalifornien nach sonst wohin. Also das war eine geniale Story, aber die habe ich, wie gesagt, dann schon sehr, sehr lang gejagt und dann hat sie letztes Jahr endlich funktioniert.
Wie kam das dann dazu, dass es endlich funktioniert hatte? Hast du dann eine Person gehabt, die dann offen drüber gesprochen hatte?
Oder? Ja, ich hatte das ganz zufällig mal bei einer Messe mit einem Kumpel erwähnt. So, boah, würde ich da gerne ein Video drüber machen über das Thema. Und dann hat er gesagt, ey, mein bester Freund wurde verarscht von dem. Der ist da schon so auf Facebook im privaten Rahmen irgendwie in die Öffentlichkeit gegangen quasi damit. Der redet da mit dir drüber. Und dann hat der tatsächlich mich noch an jemand anderen verwiesen und da hatte ich 2 Leute, die mit mir gesprochen haben für das Video und dann hatte ich wirklich deren Tonspuren drin und genau das brauche ich halt für sowas.
Ja, ja, klar, du brauchst ja eine Beweislage, ansonsten ist es ja schwierig, ne?
Das sind einfach nur irgendwelche Behauptungen und dann leider nichts dahinter und das ist immer ein bisschen problematisch. Wie ist das dann letzten Endes ausgegangen mit Wikitas? Oder was? Genau, was ist ausgegangen?
Also, erst hat er mich natürlich überall blockiert, das ist ja Schritt 1, um seriös auszusehen. Und dann hat er auf seiner Website irgendwie so einen Blogpost gemacht, denn der musste mir geschickt werden, da habe ich jetzt nicht auf seine Website geguckt andauernd, aber den hat mir dann jemand geschickt und da war so ein ganz großer Absatz von wegen hier dieser YouTuber von heute, die denken hier, sie wären der Weisheit letzter Schluss und die haben überhaupt keine Ahnung und das war, der letzte Satz war einfach so fuck you in ganz groß in rot, das ist immer sehr seriös und 2 Monate später, als das Video richtig abgegangen ist, hat er angekündigt, dass er jetzt nicht mehr Fulltime Gitarren baut. Also ich glaube, das war ein Erfolg.
Klingt auf alle Fälle nach einem Erfolg, wenn er es dann, ich sag mal, auch nicht mehr groß macht. Wie viel Arbeit war das für dich dann letzten Endes?
Boah, das Video war schon krank. Also das war pro Typ, mit dem ich geredet habe, irgendwie 2 Stunden im Zoom-Call und dann musste ich, das habe ich aber alles aufgenommen, das heißt, das musste ich später nochmal zurechtschneiden, sodass jeder irgendwie 2,5 Minuten hat in dem Video. Und dann halt, also das ganze Skripten und so, das war schon krass, weil die Firmenhistorie geht da schon irgendwie 16 Jahre zurück oder so, damals als es noch die Musikmesse gab und er da irgendwie Aussteller war. Also das war schon ein bisschen Arbeit. Vor allem, weil ich da ja gar nicht, das habe ich ja nicht erst in erster Hand mitbekommen.
Gab es denn generell Leute, die überhaupt irgendein Instrument bekommen haben, damit er überhaupt irgendwie ein bisschen glaubwürdig ist?
Ja, Nolly. Der hat ein Signature-Modell, aber der hat dann später, also der hat mit diesen ganzen Prog-Leuten gearbeitet. Ich weiß nicht wer, ich glaube Periphery nicht, also die ganze Band, die Misha und so, aber ich glaube Nolly hatte die Signature. Und er war halt sehr, sehr gut vernetzt mit der ganzen Szene. Das kam dann erst, der Fall-Off quasi kam dann so 2014 oder so, als, wie heißt er, von Cynic.
Paul Masvidal.
Ja, als Paul Masvidal sich geoutet hat und dann kam er mit so ganz ekligen Kommentaren bei Facebook und dann hat sich die ganze Szene von ihm distanziert auf einmal, weil die gesagt haben, Alter, was soll das denn? Und daraufhin hat er dann gesagt, ja gut, jetzt ist ja scheinbar egal, Ruf kaputt, jetzt kann ich auch richtig draufhauen.
Ist der Ruf mal ruiniert, lebt es sich ganz ungeniert, ist so der Spruch, der da heißt. Aber das ist wirklich krass so, also generell bei Scams, wir hatten da in unserer Familie auch schon mal so eine ähnliche Geschichte gehabt mit nochmal was Größerem. Wenn du dich einfach verpisst und dir alles scheißegal ist, dann kommst du echt teilweise mit richtig krassen Sachen durch. Also richtig krassen Sachen. Also einfach irgendwie ins andere Land ziehen und dann ist das so schwer, dass Banken deine Konten dicht machen können oder dass die Leute ihr Geld bekommen.
Also wenn du nichts gemacht hast, was krass genug ist für Interpol oder so, dann ist das scheißegal. Du kannst, wenn du dann auch wirklich bereit bist, da zu bleiben, wo du hin abhaust. Und wie gesagt, also der Vic hat damals aus Belarus gearbeitet, ist dann nach Kalifornien.
Leben, eigentlich, ne, wenn du mal drüber nachdenkst, so ständig auf der Flucht, auf der Hut.
Ja, live on the run für irgendwie 25.000 Euro. Also,
ey, ich glaube, den Leuten ist das scheißegal. Ich glaube, die sagen halt echt, ist mir doch alles kackegal. Ja. Die haben dann da ihr Leben und haben keinerlei Verantwortungssinn oder sonstiges. Das ist, wie gesagt, haben wir auch schon Dinge erlebt. Heftig.
Ja.
Jetzt, bevor wir da nochmal gleich weiter reingehen, weil das erinnert mich auch noch an eine andere Firma, gibt es ja auch eine andere Art von Abzocke. Und zwar, dass du ja auch manchmal mal Probleme hast mit Postzustellern oder mit DHL und sonstigem. Und ich erinnere mich an eine Geschichte von der Gitarrencompany, ich will da jetzt keine Namen nennen, wo aber irgendwann mal aufgefallen ist, Moment, unsere Instrumente kommen nicht an die Geschäfte ran. Also da ging es gar nicht um den Endkunden, sondern es ging der Verkauf an Geschäfte. So, hey, Moment, irgendwas ist mit unseren Instrumenten, da fehlt was. Und dann ist irgendwann aufgefallen, dass in der Post, sag ich mal, oder in dem Bereich, wo die Gitarren verschickt werden oder die Instrumente verschickt werden, dass gewisse Sticker nicht richtig draufgesetzt worden sind oder gewisse Labels nicht richtig draufgesetzt worden sind. Und ein Postbote wohl über Jahre immer mal wieder so ein Instrument hat mitgehen lassen und das nie aufgefallen ist. Quasi, bis es halt dann mal irgendwann aufgefallen ist, letzten Endes. Aber da denke ich mir auch, ey, das ist auch streckenweise, glaube ich, als Postzusteller so einfach, hier und da einfach mal was wegzunehmen oder mitzunehmen. Habt ihr da schon mal was miterlebt, Erfahrung mitgemacht?
Also, weil nicht mal, muss ja nicht mal unbedingt Postzusteller sein. Also, wenn man genug in Shisha-Bars abhängt, dann kennt man auch genug Türken mit Speditionen, wo ab und zu mal eine Palette vom LKW fehlt. Also das kann ja da schon anfangen, dass es quasi gar nicht erst beim Retailer ankommt oder so und dann sagen, ja, ups, weiß ich nichts von. Aber du, das ist krass, in den letzten anderthalb Jahren oder so, wie hier teilweise, jetzt nicht so große Pakete, Gitarren oder so, das wirst du irgendwie merken, aber wie hier teilweise Post offen vor der Tür liegt. Also die legen das schon hin, weil die müssen ja auch irgendwie ein Foto machen, dass sie es vor die Tür gelegt haben. Aber dann guckst du vor die Tür und es ist einfach offen. Und es liegt dann alles noch drin, weil, keine Ahnung, hast du Ernie Ball Seiten bestellt, das klaut ja niemand. Aber sie haben halt reingeguckt, so, okay, schön, freut mich.
Ich hatte das mal mit einem MacBook tatsächlich gehabt, dass ich mir ein MacBook bestellt habe und es kam halt nie an. Aber da war dann halt Amazon, über die ich das bestellt hatte, so kulant, dass die mir halt einfach ein neues geschickt haben. Mhm. Dann habe ich aber mit einem Freund drüber gesprochen, der auch gemeint hat, ja, also was heißt Freund? Das ist eine etwas merkwürdige Person, der dann gesagt hat, ja, so kriegt er all seine elektronischen Geräte, weil das wohl für Amazon und für solche Zusteller streckenweise günstiger ist, wenn du denen einfach sagst, ey, ich habe das Paket nicht bekommen, dass du dir dein Geld zurückbekommst, als dass sie sich darum kümmern, dass du das neue Paket bekommst. Und so, wie gesagt, habe ich mal jemanden kennengelernt, der gemeint hat, ach, so habe ich mir letztens meine neueste Spielekonsole geholt. einfach bestellt, gesagt, ist nie angekommen, Geld wieder zurückbekommen. Dachte mir, okay, das geht so einfach.
Das geht tatsächlich so einfach.
Krass. Ob das toll ist, das ich glaube, nein.
Gerade bei Amazon, auch wenn du so Sachen zurückschickst, die gucken da teilweise auch gar nicht, ne? Was du. Vielleicht mittlerweile wahrscheinlich schon, aber es gibt ja auch Leute, die einfach einen Stein in den Karton
Ich wollte gerade sagen, also ich sag mal, als es finanziell noch sehr, sehr viel schlechter lief, da ging ab und zu auch irgendwie, keine Ahnung, eine Pfandflasche oder so einen Karton zurück, Digga. Also das ist bei Amazon ist das wirklich machbar. Also das macht man natürlich nicht bei kleinen Unternehmen, aber ey, Amazon war mir das zumindest damals mit 16 oder so wirklich Wumpe.
Diese ganze Wikitar-Geschichte erinnerte mich an noch eine andere Firma, weil da war ja ein paar Jahre vor Wikitar auch so ein ähnlicher Fall von einem Gitarrenbauer oder einer Gitarrenfirma, die Gitarren gebaut haben, aber nie abgeliefert haben. Die hießen TTM-Gitars, glaube ich. Das war auch noch vor deiner YouTube, also ich meine, du hast, glaube ich, auch ein Video drüber gemacht, aber ich glaube, so jemand wie Levi Clay hatte zum Beispiel damals auch schon ein Video drüber gemacht.
Ja, Levi hatte, als das aktuell war, damals irgendwie 6 Videos, der ganze Saga gemacht dazu.
Jetzt Levi halt, wenn es ein Thema gibt, macht Levi direkt 20 Videos draus. Aber das war sehr ähnlich, ne, mit TTM Guitars. Oder was, worum geht's da in deinem Video?
Ja, aber, also, aber TTM war nie das, war nie so ein Custom-Programm, glaube ich. Ich glaube, das waren, also das war nichts, was irgendwie für dich gebaut werden sollte oder so, sondern die haben einfach
von der Stange.
Bestellte, ja, von der Stange, aber gab keine Stange. Also die haben quasi einfach bestellte Gitarren nie geliefert, die aber schon in Stock hätten sein sollen. Also das war jetzt nichts, wo du sagst, hier gibt es 12 Monate Wartezeit, wie bei so einem Boutique-Custom-Bau oder so. Sondern das war, die haben halt einfach so die Leute verarscht. Und da habe ich dann teilweise mit Leuten telefoniert, die gesagt haben, ey, ich habe, dieser Typ hat irgendwie dann damals geredet von, ich habe den krassesten Workshop, den es gibt hier, wir haben die Fabrik schlechthin. Und dann haben mir Leute gesagt, ich habe dem meine Self-Storage-Garage vermietet, wo er ein CNC-Gerät reingestellt hat und irgend so ein, ja, keine Ahnung, so einen unterbezahlten Rumänen oder so, sag ich mal, weißt du, den so für unter Mindestlohn schwarz da reingestellt hat und gesagt hat, hier schneid mal so ein paar, was ist die Mehrzahl von Korpus?
Korpi?
Schneid mal ein paar Korpi aus.
Glaube ich, ich weiß es nicht.
Dann hatten sie halt so ein paar Sachen, so ein paar NAMM-Modelle zum Beispiel, und dann wurden sie aber irgendwann von der NAMM geblacklistet, weil die Show halt gemerkt hat, Alter, die stellen hier die Sachen aus, aber das sind die einzigen Gitarren, die die haben.
Ach du Scheiße.
Da waren die sogar mal, die waren mal bei The Price is Right. Ich weiß nicht, wie das auf Deutsch, also...
Nicht The Price, du meinst Höhle des Löwen.
Nein, die waren bei The Price is Right als Preis. Also du musstest den Preis von der TTM-Gitarre raten. Das war Ibanez RG Copy in Gelb.
Ja.
Das weiß ich noch. Ich hab das geguckt für das Video damals. Und das war quasi einfach als Preis aufgestellt bei dieser Sendung.
Gab es das überhaupt in Deutschland? Der Preis ist richtig?
Ich glaube, der Preis ist heiß oder so heißt
es. Ja, der Preis ist heiß. Ja, doch, genau. Ja. Ich glaube, ja, früher. Der Preis ist heiß. Krass, ja. Ja, es ist so ein bisschen, ich meine, das erste Mal ist mir das aufgefallen oder mir in Erscheinung getreten, so ein Phänomen war damals mit Jared Dines. Mhm. Weil Jared Dines hatte ja diese...
Die 18-Seiter.
Zuerst 8, ja, 8-Seiter, dann 10-Seiter, dann 12, dann irgendwie 18-Seiter Gitarre.
18-Seiter.
Ja, für die Gen 2018 Collaboration mit Steve Terryberry. Und da war das ja, dass auch irgendein Gitarrenbauer zu ihm hinging und gemeint hat, oh, ich baue sie dir und wir machen das. Und dann immer mehr und mehr postponed, immer mehr und mehr delayed, als immer mehr und mehr verschobenen Zeitpunkt dann nochmal nach mehr Geld gefragt hatte. Das ist auch immer ein gutes Zeichen, wenn jemand später hingeht und sagt, ich brauche nochmal ein bisschen mehr Geld. Das ist das Problem, ich brauche mehr Geld. Immer gutes Zeichen. Und dann mehr und mehr geghostet. Und dann hat sich auch irgendwie aufgefallen, oder ist aufgefallen, dass der nie diese Gitarre selber gebaut hat, sondern dass irgendein indonesisches Modell war für 200 Euro oder dort hat eben easy, günstig zusammengefertigt wurde. Ich glaube, End vom Lied war auch, dass er das gecancelt hat, aber dann ein seriöser Gitarrenbauer ankam und gesagt hat, ey, hier hast du die Gitarre, ich habe sie jetzt für dich gebaut. Ich meine, das ist ja
das
auch...
Das war Ormsby damals, die es ihm dann wirklich gebaut
hat. War das sogar Ormsby? Ja. Ah, okay, das ist ja wirklich eine seriöse Firma, ja.
Ja. Also mehr oder weniger, aber... da.
Wie mehr oder weniger, echt?
Auch du, ich weiß nicht, ob da nicht vielleicht auch noch ein Video kommt, aber das ist ja alles... Okay. Ganz dünnes Eis hier. Ja, aber das war eine lustige Geschichte. Das habe ich mir auch noch mal im Detail erzählen lassen von Jared, als ich ihn das erste Mal getroffen habe. Weil das fand ich wirklich witzig. Ich glaube, das wird auch bestimmt der Gitarren-Scam sein mit den meisten Views auf YouTube, weil er halt damals so richtig in seiner Peak war. Und das wird bestimmt so, ich würde jetzt mal schätzen, 5 oder 6 Mio haben das Video. Einfach, weil es damals so dieses, weil es halt sehr gutes Clickbait ist, ohne Clickbait zu sein, war ja echt
Drama, ja.
Und diese Gitarre, das ist ja das Geniale, er hatte ja damals so sein, als 12. Bund-Inlay, so sein Gesicht da drauf machen lassen, so sein Konterfei. Und heute werden von so China-Firmen immer diese 18-Seiter nachgebaut in genau der Shape, weil, so als Gimmick, einmal für die, zum Beispiel als ich auf der Music China war, gab es auch so eine. Und da wird bis heute immer Jareds Gesicht drauf gemacht. Weil die das irgendwie einfach, weil die das 1:1 kopieren. Wahrscheinlich haben die Fotos von der Originalgitarre und sagen einfach, ja, bau das doch so, ist doch scheißegal. Und da ist bis heute dann immer Jareds Gesicht drauf und der lacht da auch jedes Mal drüber.
Was ist denn, wenn du so ein Video machst und so ein, ich sag mal, so ein Scam behandelst in deinen Videos? Ich meine, ich kenne das ja, ich war ja bei einem Video auch tatsächlich mal selber mit dabei. Also da ging es nicht um einen Scam beim Gitarren Bauer oder bei Gitarrenfirma explizit, sondern bei einem Musiker, aber damals beim Steffen Kummerer von Obscura haben wir ja ein bisschen drüber Videos gemacht, was auch mittlerweile ja wieder online ist, nur ich glaube in Deutschland
nur nicht. Nur leider nicht, ne? In Deutschland, das hat nicht funktioniert.
Nee? Ja.
Nein, das war ein separater Claim neben dem Copyright-Ding und das will YouTube bis heute nicht aufheben, da müsste ich vor Gericht führen, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf.
Okay.
Was gibt's denn da, genau, was sind da so die Konsequenzen, die so folgen können? Also gab's schon mal richtig böse Anfeindungen von Firmen heraus oder wie geht da auch YouTube mit sowas rum? Oder musst du dich öfters damit rumschlagen, dass deine Videos geblockiert und gelöscht werden? Weil das war Thema Obscura ja bei mir das Problem, dass die Videos ja gelöscht worden sind und ich meine, mal kurz davor war, meinen kompletten YouTube-Kanal zu verlieren, wegen dem Herren.
Krass, Mann.
Was gibt's da bei dir für Konsequenzen? Womit hast du schon mal dich auseinandersetzen müssen?
Ja, also das Gute ist, das war jetzt Ausnahme bei Obscura, dass das auch jemand ist, der in Deutschland ansässig ist. Das heißt, der könnte in Anführungszeichen, wenn er ein bisschen Kohle in der Tasche hätte, dafür mich auch einfach verklagen. Er könnte da vor Gericht mit und das wird jetzt nicht die Welt kosten. Aber die meisten Firmen, über die ich rede, oder die meisten Leute einfach, Großteil der Gitarrenbranche ist ja in den USA ansässig. Und bis du mich da hier mal bis du überhaupt mal einen Anwalt hast, der sich mit dir hinsetzt und darüber redet, jemanden in Deutschland zu verklagen, bist du $80,000 los. Und das ist ja noch, also das sind die Consulting-Gespräche, ja. Also das würde $600,000 kosten, mich hier zu verklagen von den USA aus. Und dann musst du noch meine Anwaltskosten übernehmen, wenn ich später gewinne. Und ich mache ja keine Videos, wo ich nicht weiß, dass ich das gewinnen würde, im Zweifelsfall. Also das hat noch keiner gemacht. Es haben sehr viele Leute versucht, meine Videos runternehmen zu lassen. Nur gibt es ja in diesen, wenn es um eine Gitarrenfirma geht, gibt es ja keine Copyright-Probleme. Das war ja bei Obscura das Ding, was er versucht hat, war ja, er hat Snippets von meiner Musik benutzt. Das gibt's ja bei einer Gitarrenfirma nicht. Da habe ich ab und zu mal dann so das LinkedIn-Profilbild vom Firmeninhaber oder so drin. Aber das ist ja kein Copyright-Problem. Mhm. Vor allem nicht für Journalismus. Und da ist das Lustige, wenn jemand versucht, ein Video runterzunehmen und dann mit YouTube-Support E-Mails hin und her schickt und dann aber verkackt, also es einfach nicht funktioniert, dann schickt dir YouTube später den ganzen E-Mail-Thread weiter. Und dann sehe ich da teilweise, was die für eine Scheiße behaupten, dass ich irgendwie versucht hätte, sie zu scammen und jetzt bin ich sauer und will machen Video, um die Firma zu zerstören oder so und YouTube sagt dann am Ende einfach, ja, nein, geh weg, also das nehmen wir nicht runter. Also das muss man ihnen lassen, die sind da schon meistens gut. Das Copyright-System ist jetzt nicht genial, aber die lassen jetzt auch nicht einfach jede Scheiße runternehmen, aus gar keinem Grund.
Und antworten die relativ zeitnah oder dauert das länger, bis da mal was passiert?
Also als ich jetzt den Mailverkehr hatte wegen Steffen, habe ich so nach, ich würde sagen, 30 Stunden im Durchschnitt immer eine Antwort bekommen, werktags. Okay. Also das war kein Problem. Aber wie gesagt, da kriege ich dann so, kannst die Uhr nachstellen, wenn ich irgendeine Firma expose wegen irgendwas, dann kommt 3 Wochen später, kriege ich so ein E-Mail-Thread weitergeschickt. Ja, hier, der hat mein Profilbild benutzt von LinkedIn, das ist ein Privatsphäre-Problem. Ja, nee, man kann dich googeln, das ist überhaupt kein Privatsphäre-Problem.
Ja, das ist so ein bisschen, da musst du mir mal eine Masterclass, ein Tutorial zu geben, wie man da mit YouTube umgeht, weil Steffen, die Person von Obscura, über die wir hier gerade gesprochen haben, hat ja mehrere Videos von mir runtergenommen, auch angeblich wegen Urheberrechtsnutzung, was in manchen Videos gar nicht der Fall ist und gar nicht stimmt, und hat die Videos nicht nur runternehmen lassen, sondern mir halt einen Strike gegeben. Ab 3 Strikes ist dein YouTube-Kanal weg. Da ist dann alles quasi
kann futsch. Er das denn bestimmen, ob das ein Strike ist oder wie? Eigentlich nicht, ne?
Doch, er kann halt schon hingehen und ich sag, glaube ich, also wie das funktioniert von seiner Seite aus, das ist ganz gut, das kann der Kellner uns vielleicht auch mal erklären, weil das weiß ich gar nicht, wie das funktioniert, weil ja, ich krieg immer die Nachricht, in dem Video haben sie die Urheberrechtsgeschichte benutzt, es gibt einen Strike, 2-mal habe ich versucht, gegen vorzugehen und kam nicht weiter, es wurde dann abgeblockt von YouTube. Da hat dann YouTube zu mir gesagt, nee, die Gegendarstellung nehmen wir nicht an, hier hast du deinen Strike, deal with it. Aber okay. Wie funktioniert das denn von deren Seite aus? Genau, kann man bei YouTube, kannst du einfach hingehen und sagen, in dem Video wird Urheberrecht von mir benutzt, kann das jeder quasi machen?
Also ich kann jetzt in dem Video, wenn ich jetzt einfach was claimen will, weil du meine Musik benutzt, aber ich will das Video online lassen, ich will nur dein Geld einstecken dafür,
Das bedeutet claimen.
Ja, das kann ich.
Dass die Monetarisierung gesplittet wird, ne? Oder halt
entweder gar nicht gesplittet oder ganz meins. Das kann ich so machen, dann passiert dir nichts. Aber wenn ich sage, das Video soll runtergenommen werden, wegen aus Copyright-Gründen natürlich. Also wenn ich jetzt sage, das muss runtergenommen werden aus, keine Ahnung, weil der mich diffamiert oder so, dann kriegst du keinen Strike, dann wird halt das Video runtergenommen, aber es hat ja mit Copyright nichts zu tun. Aber wenn ich jetzt sage, aus Copyright-Gründen muss das runtergenommen werden und es wird runtergenommen, dann kriegst du einen Strike automatisch. Also das Video gelöscht heißt, du kriegst dafür einen Strike. Dann kannst du halt dagegen vorgehen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was du als Counterclaim da angegeben hast, dass die sagen, nee, nehmen wir nicht an. Weil bei mir lief das jetzt so, das war auch das erste Mal, dass ich wirklich einen Strike bekommen habe, außer damals bei einem Video über Ingwe. Da hatte ich gerade 4, 5, 6 Monate YouTube gemacht und da hatte ich mich noch nicht getraut, dagegen vorzugehen, weil gegen einen Strike vorgehen ist quasi auch der erste Rechtsschritt. Also alles, was danach kommt, muss vor Gericht passieren. Und da hatte ich halt mit so 16 überhaupt keinen Bock drauf, jetzt gegen irgendwie vor Gericht zu gehen, so gerade so frischer YouTube-Kanal, 2000 Abonnenten und gehe jetzt mit Malmsteen vor Gericht, Alter. Das musste mal gar nicht sein. Aber grundsätzlich gehst du dann dagegen vor, du reichst deinen Counterclaim ein und dann hat der Claimant quasi, hat dann 2 Werktagswochen Zeit oder 10 USA-Werktage oder so war das irgendwie, darauf zu reagieren. Und die Reaktion muss entweder sein, dass er Beweise einreicht für rechtliche Schritte und dann bleibt das Video weiter offline, bis jemand den Fall gewinnt vor Gericht. Oder er sagt nichts und es geht wieder online. Und bei mir, in meinem Fall jetzt bei Steffen, hat er zum Beispiel einfach nichts gemacht, weil es gab nichts zu machen und der hat das Geld nicht, mich zu verklagen und der hat auch die Grundlage nicht dafür. Und da ging es dann halt einfach wieder online. Sonst hätte er jetzt wirklich Beweise schicken müssen, also Gerichtsunterlagen von, okay, hier wird jetzt eine Klage irgendwie eingereicht.
Ja, ich habe einen Text hingeschrieben, dass laut Artikel dem und das und das und das ich nichts benutze, was das Urheberrechtsgesetz brechen würde. Und dann kam da nur zurück, dass es abgelehnt worden ist. Ich versuche das gerade zu finden.
Okay. Mal ganz, ganz komische Nummer. Das dürfte eigentlich so nicht abgelehnt werden, sondern ich wusste gar nicht, dass das von seitens YouTube einfach abgelehnt werden kann, sondern ich dachte, die leiten das weiter an den, der den Claim gemacht hat und lassen ihn drauf reagieren quasi.
Ja.
Also das ist komisch, aber ich habe auf jeden Fall ein sehr, sehr ich habe das Character-Limit ausgereizt von dem Textfeld. Also ich habe da wirklich sehr, sehr ausführlich geschrieben. Naja,
vielleicht muss ich das einfach nochmal schreiben. Vielleicht schicke ich dir mal einen Text zu, dann kannst du aber gucken, okay, oder schickst du mir mal, was du geschrieben hast. Da müsste es ja auch so standardisierte Texte quasi auch für geben, ja. Ja, dass ich das nochmal bei manchen Videos...
Ich kann dir auch einfach denselben Videos Text versuchen. Von meinem schicken, weil du hast ja quasi auch dasselbe Thema behandelt.
Ja, quasi letzten Endes, ja. Das stimmt eigentlich. Aber was ich auch gerade noch gesehen habe auf deinem Kanal, ein sehr interessanter Scam, der jetzt per se nichts mit den Instrumenten, aber mit der Metal-Szene an und für sich zu tun hat, den du ein bisschen den du gesprochen hattest, warte. Ich sag nur, wir gehen mal folgendes Szenario durch, Fabian, damit du es einfach mal vor Augen hast. Stell dir vor, du gehst auf ein Konzert deiner Lieblingsband oder deines Lieblingskünstlers, wie zum Beispiel Justin Hombach. So. Und dann bist du auf dem Weg zu diesem Konzert und dann kommt dir eine Person entgegen und sagt, ey, do you like metal music? I have a CD here for you. I'm a metal band from Bulgaria oder in Estland. Estland war es, ne? Okay. I'm a metal band from Estland.
Also nicht hier, einer, sondern 6.
Ja, hier, support us. You get the CD for whatever money you give us. Und dann sagst du denen vielleicht, nee, sorry, ich mag kein Metal. Und dann sagt er nicht, nee, alles gut, okay, wenn du kein Metal magst, verstehe ich. Dann dreht er sich um, greift in seine Tasche und meint, hey, hier hast du eine Hip-Hop-CD, wenn du magst. Und hier hast du eine Rock-CD, wenn du magst. Oder hier eine Schlager-CD. Was war das denn, Kayle? Da reden wir noch mal darüber.
Oh, das war genial. Also das habe ich damals, da war ich auf dem Weg zu Electric Callboy in Stuttgart und da hatte mich deren Tourmanager Tank eingeladen, der hat ja auch einen YouTube-Kanal und da stand ich stand quasi vor der, das war die Hans-Martin-Schleier-Halle und da stand ich vor der Tür, hab gewartet, bis Einlass ist und dann kam so eine Gruppe auf mich zu, die sahen aus, wie wenn ich jetzt KI sage, generiere mir mal eine Metal-Band. Also so eine Folk-Metal-Band irgendwie, so Korpiklani-mäßig. So. Und die kamen dann auf mich zu und einer hat quasi, hat das Reden übernommen und hat gesagt, ja, wir sind hier eine Metalband und ja, wir machen hier ein bisschen Promo und wir heißen, Gott, ich weiß nicht mehr, wie die heißen, scheiße, weil die haben sehr, sehr oft ihren Namen geändert. Das war so Teil des Dings. Und dann hat er gesagt, ja, also wir dürfen die natürlich offiziell nicht verkaufen hier, die CDs, aber du kannst eine nehmen und quasi spenden, was du möchtest, was du in der Tasche hast. Und dann dachte ich, ey, komm, ja, ein bisschen supporten, ist doch schön. Damals hatte ich auch noch ein CD-Laufwerk im Auto und habe dann gesagt, komm, lass doch machen, höre ich dann auf dem Rückweg. Und dann hatte ich das zufällig drin, also ich habe denen dann, keine Ahnung, 5, 6, 7 Euro gegeben, die ich in Kleingeld in der Tasche hatte. Und dann hatte ich das drinne, Tank gezeigt, der mich eingeladen hatte, und der hat gesagt, boah, du bist da nicht reingefallen drauf, oder? Und dann habe ich nicht verstanden, was er meint, bin später ins Auto gestiegen, das war das schlechteste Album, was ich jemals gehört habe. Also erstens ungemixt, zweitens aufgenommen, wie Necrophages damals irgendwie im feuchten Keller von irgendeiner alten Schule oder so. Also das ist geisteskrank, wie schlecht das war. Und dann habe ich, das war zu der Zeit dann, also zu der Videozeit war das schon 1,5 Jahre her oder so. Ich bin dem dann mal irgendwie so richtig auf den Grund gegangen später. Und Deep Rage Reload heißt die Scheißband. Ja, und hatten aber noch 4 andere Namen irgendwie. Und diese Leute, die auf dich zukommen da, die haben nichts am Hut mit den Instrumentals, die aufgenommen wurden für diese Alben, sondern das ist irgendein Album, weiß Gott, wer das damals mal aufgenommen hat, vor 12 Jahren, als dieser Scam angefangen, mindestens 12, 15, 16 Jahre geht das schon. Deshalb hieß das Video auch The Longest Running Scam in Metal oder so habe ich es genannt, glaube ich, weil das wirklich schon sehr, sehr, sehr lange geht, dass die quer durch Europa sind unterschiedliche Truppen unterwegs. Das ist auch das Geile, du siehst nie zweimal die gleichen, außer du gehst zur selben Venue. Aber da sind unterschiedliche Gruppen unterwegs, die dir dieselbe CD andrehen, behaupten, die wären diese Band. Und wenn du die Band aber googelst, dann kommen so 6 Namen, weil die dauernd ihren Namen ändern, damit es nicht auffällt. Aber es ist immer dasselbe Album und immer dasselbe Albumcover und so. Und damit verarschen sie dich halt, aber es ist ja natürlich im Endeffekt egal. Also mir war natürlich sofort, waren mir die 7 Euro Kleingeld aus der Hosentasche egal. Das hätte ich damit kaufen können, einen Döner. Also, das ist dir dann nicht wichtig. Aber irgendwie läppert sich das, glaube ich, wenn die vor so einem Venue stehen, wo keine Ahnung, wie viel 1000 Leute für Electric Callboy anstehen, dann sagt man halt mal, okay, gib her, danke, schön. Ich weiß zwar nicht, was da die Marge ist irgendwie, weil die CDs ja auch machen lassen müssen.
Ich wollte gerade sagen, ja, das muss ich an, aber
krass. Naja, okay, aber CDs, die Idee kommt. Also CDs zu machen ist ja gar nicht mal mehr so teuer. Da kriegst du ja tatsächlich relativ gute Angebote, weil ich meine, das ist jetzt keine hochwertige CD in dem Sinne, dass du einen Jewel Case hast, dass du ein hochwertiges Booklet hast. Es ist ja ein Plastikschieber drin quasi. Das heißt, das wird ein paar Cent nur pro CD wahrscheinlich kosten.
Wahrscheinlich ist es auch noch Old Stock von 2007, also wenn man ehrlich
ist. Oder so, genau, dass damals halt irgendwie Tausende von denen gemacht worden sind. Aber ja, ich fand das so interessant, weil ja, ich kenne diese Person auch zu gut. Die trifft man quasi, oder hat jeder der Zuhörer wahrscheinlich schon mal vor irgendeinem Metal-Konzert irgendwie getroffen. Also sei es bei Maiden, weiß ich, damals in Frankfurt kamen die mir mal entgegen und da hatte ich eben dieses Phänomen, dass die mir auf den Sack gingen und ich habe gesagt, nee, ich bin kein Fan von Metal. Oder es war so, ich wollte aus Spaß. Aus Spaß habe ich halt gesagt, ja, ich mag kein Metal. So als Joke nebenbei. Metal finde ich blöd, vor allem mit Gitarrenmusik. Da haben wir uns halt ein bisschen drüber lustig gemacht, so als die Freunde, mit denen ich da war. So war es halt Spaß. Und auf einmal dreht er sich um und meint so, oh, kein Problem. Hier hast du eine Techno-CD. Hast du eine Elektro-CD.
Alter.
Also, okay. Und ich glaube, das ist halt wirklich nur ganz schlecht produzierte Musik halt. Du hast sie selber auch gesagt, du hast sie dann im Auto, glaube ich, auch gehört. Das war furchtbar. Aber halt, ja, wie so ein Franchise quasi, wo Leute auf Konzerte gehen und dann diese CDs verticken. Wie so ein bisschen wie so ein Schneeballsystem, dass denen wahrscheinlich irgendwie gesagt wird, ey, ihr kauft selber die CDs für so und so viel Euro und ihr könnt die dann für so viel verkaufen, wie ihr wollt. Mhm. Ihr müsst sie halt dann nur verkaufen, letzten Endes. Ich überleg
mir gerade, gehst du doch lieber ganz normal arbeiten, wie anstrengend.
Ja, das denke ich ja von der Hälfte dieser Scams ist, Alter, such dir einen Job, das ist weniger Arbeit und du verdienst mehr.
Also, ja, und vor allem sicherer und auf lange.
Ja, du musst auch nicht vor der Essigfabrik stehen in Köln und irgendwie Leuten CDs andrehen bei 3 Grad. Also, das ist ja auch noch.
Ja. Und dann fand ich das so lustig, weil du hast das Video rausgebracht und ich glaube, einen Monat später bin ich auf ein Festival gegangen. Wer kam mir natürlich entgegen? Die Band aus Estland.
Hattest du mir geschrieben?
Gerade ein paar Euro haben wollen. und versucht haben, da den Support zu bekommen. Ja, geil, jetzt seid ihr echt geil, ey. Und dann habe ich den aber darauf hingewiesen, ey, kennst du den YouTuber? Und habe das YouTube-Video gezeigt und dann war der aber auch ganz schnell ganz ruhig quasi.
Die hatten mir geschrieben. Also die haben schon eine Instagram-Seite. Also die haben auch, die haben vier Instagram-Seiten irgendwie, für eine pro Bandnamen quasi, aber die eine, aber die Band, die alten Bandnamen sind halt veraltet, die benutzen ja jetzt aktuell den neuesten und da ist dann auch, da gibt es den aktiven Insta-Account für. Ich frage mich nur, wer von diesen Straßentruppen den betreibt oder ob es vielleicht wirklich die Leute sind, die damals dieses Album recorded haben, aber die haben mir irgendwas geschrieben, was jetzt so, ich sag mal, vom Effekt her war es ungefähr so, du Bastard, also, Da war nicht viel zu holen irgendwie aus dieser Message, sondern es war wirklich einfach, was bist du denn für einer, dass du uns hier so schlecht dastehen lässt. Aber wie gesagt, ich habe die halt schon ungefähr 4 oder 5 Mal encountert und es war niemals dieselbe Gruppe. Einmal waren es größenteils Frauen sogar, also da waren so 2 Männer und 3 Frauen, wo ich so dachte, Alter, in dieser Band sind doch keine Frauen. Ich habe die CD doch gehört. Also das, und außerdem habe ich Musikvideos geguckt und so, da wurden damals so schlechte Musikvideos für aufgenommen, wo ich sage, ja, hier ist keine Frau drin involviert, das wäre auch, macht auch keiner.
Ja. Deswegen, da sieht man mal, wie vielfältig man da doch in der Musikszene abgezockt wird. Ein Fall gibt es auf deinem YouTube-Kanal
auch. Ich hätte nie gedacht, dass es sowas gibt. Das ist auch krass. Dann lernen wir immer wieder neue Dinge.
Ey, achte mal darauf, wenn du das nächste Mal wirklich auf ein größeres Rock- oder Konzert oder so gehst, ob du Leute siehst, die CDs verkaufen wollen oder auch findest du auch öfters mal irgendwie am Hauptbahnhof oder so, dass die da
stehen. Also habe ich auch gerne schon andere Sachen.
Ja,
besonders in Frankfurt.
Oder andere Sachen, ja. Aber nee, weil ich habe die auch schon bei uns in Wiesbaden am Hauptbahnhof gesehen. Und es war immer Estland als Land quasi, das weiß ich noch. Und halt, ja, wir sind gerade hier, wir fahren gerade rum, sind auf Tour, wollen ein bisschen Geld verdienen, hättest du Bock, uns zu supporten?
Ja, genau, sie sagen auch immer, sie wollen eine Tour finanzieren.
Ja, und als Musiker denkt man sich halt natürlich immer schnell direkt, okay, dem würde ich tatsächlich gerne helfen und letzten Endes kommt aber nichts bei rum.
Mhm. Fabian steht demnächst in Offenbach im Bahnhofsviertel, da kommt so ein Dealer an und er sagt, bist du der von dieser Band?
Genau.
Dann kann der Fabian direkt mal seine Drogen verkaufen. Ja. Bei ihm versuchen dort den Deal so umzudrehen.
Geil, ja.
Einen Scam gibt es noch auf deinem YouTube-Kanal, den ich ganz gerne ansprechen möchte. Und zwar gibt es eben nicht nur Gitarrenfirmen, die Gitarristen verarschen, sondern auch Gitarristen, die Gitarrenfirmen verarschen.
Jawohl.
Und da gibt es vor allem den Fall von einer Person, ich glaube, er nennt sich auf Instagram King of Shred.
Jawohl.
XXX. King of Shred X, der ist auch schon öfters mal negativ aufgefallen, weil seine Videos ziemlich gefaked sind, oder das, was er spielt, ziemlich gefaked ist, aber du hast auch ein Video drüber gemacht, This Guitarist Steals Gear from Companies. Worum geht's denn da?
Ja, das war ein ganz lustiges Thema, zumal später, also über die Firma, von der er geklaut hat, dann auch noch Videos kamen, weil die auch ihre Kunden verarschen, und zwar ganz massiv. Also das ist alles ein großer Kreis von Scheiße. Aber das war damals einfach so eine Geschichte, da ging es um Cerberus Guitars aus, ich glaube aus Texas, und die hatten ihm damals so als Leihgabe eine Gitarre geschickt, weil es hieß, ey, wir arbeiten zusammen an einem, also der war so Cerberus Guitars Artist, und die haben gesagt, wir arbeiten zusammen an einem Signature-Modell, in der Zwischenzeit, damit du was zum Spielen hast, nimm die hier, gib uns die halt zurück, wenn deine Signature fertig ist. So, dann hatten sie so 12 Signature-Dinger gebaut. Und also ich glaube, das waren alles made in USA, könnten auch koreanisch gewesen sein, aber auf jeden Fall waren sie dann fertig. Und dann hieß es, okay, hier sind Fotos von deinem Signature-Modell. Schick uns die Loner-Gitarre zurück und du kriegst dann deine Signature zugeschickt und können Promo machen und du kriegst Provisionen pro Sale und so. Und stattdessen hat er die einfach geghostet und ist mit der, keine Ahnung, 1200-Euro-Gitarre da abgehauen dann, war über alle Berge und hat sie dann tatsächlich, später kam dann raus, er hatte sie in Texas auch noch, also überhaupt nicht weit weg oder so, an Guitar Center verkauft, und das war aber bis dahin durch mein Video so eine große Story, dass Guitar Center sich gemeldet hat mit der Seriennummer und hat gesagt, hier, wir haben eure Gitarre gefunden, und haben sie dann einfach haben sie zurückgegeben. Also die haben Geld dafür ausgegeben, aber sie haben sie dann einfach an die Firma zurückgegeben, ganz korrekt. Nicht, also müssen sie natürlich auch, aber irgendwie denkt man sich dann als Unternehmen auch, ja gut, wir haben natürlich Geld bezahlt dafür, aber sie haben sich dann gemeldet. Also das war, da gab es ein Happy End, aber durch dieses Video wurden mir sehr, sehr viele Stories erzählt von, ey, aber Cerberus verarscht ihre Kunden doch genauso, und dann kamen da zwei Videos vor ein paar Monaten, die auch ganz okay liefen, weil der Inhaber der Firma quasi noch schlimmer ist als der Typ, der ihm eine Indie-Gitarre geklaut hat, weil wenigstens hat er die ihm freiwillig zur Verfügung gestellt. Aber ja, das Video war auf jeden Fall witzig, weil dann später natürlich hier mit wie heißt er, Jacobra Records, der ja sehr viel über Fake-Spieler redet, kam dann noch raus. Also das hat man auch gemerkt, das war nicht das Thema in meinem Video halt, deshalb habe ich es nicht erwähnt, aber dass er halt völlig fake spielt mit wirklich grauenhafter Picking-Technik und so. Also das ist Wahnsinn, wenn du dir die Videos anguckst von dem und du denkst, das ist doch nicht dein Sound, Alter, was machst du denn da? aber er macht's ganz schlau. Er mimt nicht über die Songs, also er macht halt Covers irgendwie bei Instagram. Er mimt nicht über die Songs selbst, sondern über anderer Leute Covers, damit es trotzdem Cover-Audio ist quasi, damit du merkst, ja, aber das spielt ja hier jemand.
Ach, ja, krass. Ja,
also
ja,
also er gibt quasi Born of Osiris, ach, dies ja, und das Cover ein und mimt dann darüber. Ja.
Wie heißt Giacomo.
Giacomo, ja, genau, der genau, gute. Ja, ja. Oh, ja. Der hat das natürlich in etwas größerem Stil gemacht, ja, aber ja.
Bisschen größer, das stimmt. Und der ist, glaube ich, schon wieder aktiv, ne? Oder irgendwas.
Ist der schon wieder aktiv?
Ja, der ist wieder am Start.
Ja, echt? Ja. Ich habe nämlich letztens noch Gedanken gemacht, kommt er wieder zurück, aber hat dann erstmal nichts gesehen. Krass, kann natürlich sein.
Ich glaube, er macht einfach ungeniert weiter.
Ja, aber ich glaube, von so Sachen wie Guitar Summit und so hält er sich wahrscheinlich fern.
Ja, 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 ich denke auch, und NAMM auch. Oder, naja, ich glaube, vielen Dingen, wo man auch live spielen muss und so, oder wo man in dieser Situation ist, mal ein bisschen zu zeigen, was man eigentlich kann, hält man sich dann auch fern. Ich meine, so Claims und so Videos können auch die Popularität steigern von jemandem. Das war jetzt zum Beispiel bei Manuel Garner Fernandes damals so. Da hatte der Jared Dines auch 2019 dieses große, die erste Welle an Fake, oder ich sag mal, die zweite Welle sogar an Fake-Gitarristen-Videos gemacht. Und da hat sich ja Jared Dines selber mit, ich sag mal, ins Fleisch gespielt, sagt man, ins Fleisch gestochen, ins Bein geschossen?
Ins Bein geschossen.
Hat sich selber mit ins Bein geschossen, weil er halt behauptet hat, Gitarristen wie Steven Taranto würden faken, oder halt auch Manuel Garner Fernandes. Und Steven Taranto ist der Letzte, der Dinge faked. Steven Taranto ist halt einfach ultra krass.
Ja, der hat es aber nicht nötig.
Nee. Ja, Manu klar hat gemimt, ja. Und Manu hat ja auch diesen einen relativ artifiziellen Sound, aber ist halt danach auf Tour gegangen und konnte halt ständig Videos posten, wie er die Sachen live gespielt hatte. Und das hat halt vor allem dort die Community auch einfach ein bisschen mehr bestärkt, so dass dieser Zusammenhalt. Das war da ganz gut. Ich glaube, beim King of Shred bringt das jetzt nicht so viel, weil der ja auch keine eigene Musik macht. Das
Nein, ist
ja
der hatte, der, er war mal, er war mal für Slaughter Stimmt, to Prevail war das, glaube ich,
ja,
war
er
so Tour-Gitarrist für ein, zwei. Genau, das war noch das Allerlustigste. Der hatte damals behauptet, für das Signature-Modell, er wäre Gitarrist von irgendeine Deathcore-Slam-mäßige Band, also irgendwie Born of Osiris oder
das war irgendwas Größeres auf alle
Oder Fälle, Shadow of Intent, irgendwie so in der Richtung. Und er hatte gesagt, ja, ich bin Gitarrist für die, und mach bitte deren Logo als Inlay für die Gitarre. Und dann haben die gesagt, Alter, wer ist das? Also die Band hat sich später gemeldet und hat gesagt, also natürlich wissen wir vom Namen, wer das ist. So, also wir kennen den von Social Media, aber der ist nicht unser Gitarrist. Was ist das denn für eine Scheiße? Und dann,
ich bin der Gitarrist von Dream Theater. Ja. Mach mal eine
Gitarre. Genau, wir machen das Majesty-Symbol auf meine, als Inlay auf die Justin Hombach Signature.
Genau.
Ja, und deshalb konnten halt, mussten die ganzen Hälse ausgewechselt werden von den Gitarren, bevor sie verkauft werden konnten später. Weil halt einfach da so ein fremdes Bandlogo drauf war.
Alter. Oh Mann. Es gibt schon echt schräge Gestalten auf diesem Planeten.
Das hast du halt einfach echt super, super viel in diesen ganzen Bereichen. Ich meine, aber ein professioneller Musiker wird diese Person zum Beispiel nie richtig werden, weil der Ruf ist dann zum einen so ruiniert. Und ich glaube, du merkst auch bei diesen Leuten, hast du öfters auch bei YouTubern, dass sobald sie halt auch mal auf einer größeren Bühne stehen, da auch ganz klar wird, okay, es sind halt YouTuber und keine Musiker in dem Sinne.
Ja.
Sage ich jetzt gerade zu einem YouTuber, der
noch nie absolut noch nie auf der Bühne stand. ja, nee, aber das würde man mir mit Sicherheit auch anmerken. Also das hat so seine.
Ich meine, es ist ja aber auch nicht schlimm, wenn du ja selber korrekt bist, ist das doch alles in Ordnung.
Genau, ich sag mal, das ist das, was ich meine. Wenn du halt dennoch aber eine Person bist, mit der man zusammenarbeiten kann, mit den Firmen zusammenarbeiten können, wo es da dann ja auch weniger Potenzial für einen Scam gibt, dann ist das ja auch wieder.
Bin ich der Einzige? Ist der noch da?
Ist der Kalen eingefroren oder
guckt er immer? Ja, das wollte ich gerade sagen. Also ich habe einen halben Satz gehört.
Moment.
Ja.
Fabian?
Shit. Wahrscheinlich irgendwie Internet zusammengebrochen. Ich dachte auch erst, das liegt an meiner Leitung, aber dich habe ich gesehen, wie du dich bewegst. Von daher schreibe ich in meinen Chat, ob er das mitbekommt.
Was ist denn da jetzt gerade passiert?
Hat es wahrscheinlich noch nicht mitbekommen.
Meinst du, er labert noch?
Ja, vielleicht. Oh, jetzt ist es weg. Festplatte voll. Wart ab, da schreibt er Scheiße. Festplatte ist voll.
Ja, kenne ich, ey. Damals, als ich noch mit iPhone aufgenommen habe, also meine ganzen Videos, weil es ist ja auch mein Privathandy. Ja,
passiert,
da
war ne?
Den ganzen Tag lang der Speicher voll. Das war so furchtbar.
Ja, ja. Krass. Was hast du jetzt für eine Kamera?
A74.
Ach, die habe ich auch. Geil. Ja.
Sehr
angenehm. Die ist geil, Teil. Super.
Ja, die ist wirklich schön. Aber ich hatte angefangen mit dem iPad hier. Das war meine erste Kamera, weil das hat quasi, das hat so dasselbe Objektiv wie das iPhone 11. Aber der Sensor ist so klein, dass es halt scheiße ist. Es ist 4K, aber scheiße. Lässt halt kein Licht rein. Sieht nicht gut aus. Aber es hat funktioniert, weil ich habe quasi die ersten 2 Jahre, vielleicht sogar 2,5, habe ich alle Videos aufgenommen, geschnitten auf dem iPad und die Thumbnails drauf gemacht.
Ach krass.
Thumbnails mache ich
auf dem iPad. Ja, war halt ein guter Workflow auch, ne?
Ja, aber irgendwann, Justin ruft mich an.
Super.
Da ist er.
Ah ja. Alright. Krass. Nee, ihr wart irgendwann eingefroren und ich rede und denke mir, sag mal, der Kalen sieht doch nicht immer so hässlich aus.
Ich hatte dich auch total eingefroren gesehen und denk so, oh scheiße, mein Internet abgeschmiert, dann sehe ich, der Kalen bewegt sich aber, okay.
Ja, das war vielleicht ganz gut, dass ich abgeschmiert bin, weil ich wusste im Satz selber nicht, was ich sagen wollte.
Ja, schön.
Auch gut.
Weil ich hatte noch einen Gedanken gehabt bezüglich Fake-Gitarristen und so. Da waren wir ja stehen geblieben, der Typ. Genau. Okay, ich hab noch was und dann kann ich darüber dann zum Ende einleiten, wenn mir jetzt nächstes Mal noch einfällt, worüber man definitiv sprechen sollte. So, okay. Das ist halt ein Problem, was man tatsächlich öfters irgendwo auch in dieser Beziehung zwischen Firma und Musiker manchmal hat, dass Musiker Instrumente weiterverkaufen, die vielleicht geschenkt worden sind von der Firma oder auch dort irgendwie Kommunikationsprobleme es gibt etc. Ich erinnere mich an eine Story von Jason Richardson zum Beispiel, wo Kiesel mal ganz heftig gegen ihn vorgegangen ist, 2018 oder so war das, glaube ich, weil Kiesel ihm damals wohl auch eine Gitarre gebaut hatte, in der Hoffnung, er würde eventuell zu Kiesel wechseln und eine Signature-Gitarre bei Kiesel kriegen. Das war bevor er sich dafür entschieden hat, seine Signature-Gitarre bei Ernie Ball machen zu lassen oder bevor er sich generell dafür fest entschieden hat, bei Ernie Ball zu bleiben. Und das wurde auch ganz öffentlich ausgetragen, die Schlagenschacht auf Facebook quasi, wie Jeff Kiesel sich drüber aufgeregt hat, das Vertrauen von Jason Richardson, das hat das Vertrauen gebrochen und so weiter und so fort. Und er hat ihm eine 8-Seiter gebaut und die nie wieder zurückbekommen, bla bla bla. Das hast du aber auch, ich krieg das öfters mit, dass halt Bands, vor allem Bands, glaube ich, die relativ erfolgreich sind, dann halt so ein bisschen einen Fick auf die Zusammenarbeit mit gewissen Firmen geben und halt sagen, jo, okay, macht mir mal eine Gitarre, ach, gefällt mir jetzt nicht so sehr, ach, ich verkaufe die bei eBay. Ich meine, es ist ja nichts Verbotenes letzten Endes, aber ist schon etwas, was, glaube ich, die Beziehung sehr oder das Vertrauen zu diesen Personen sehr beeinflusst.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe auch schon Sachen verkauft, die mir zugeschickt wurden, aber natürlich erst, nachdem es irgendeine Gegenleistung gab quasi. Also ich habe dann...
Ich wollte gerade sagen.
Also ich habe zum Beispiel meine Ibanez 8-Seiter habe ich verkauft vor ein paar Monaten, aber da hatte ich vorher ein Jahr lang Content mitgemacht. Also da hat niemand was gesagt und wenn, dann hätte ich es auch komisch gefunden. Also ich würde jetzt nicht einfach irgendwas nehmen und dann sagen, ja, okay, na, tschüss dann.
Die Zusammenarbeit mit den Firmen, das ist ja auch sehr wichtig. Und klar, es gibt gewisse Firmen, wie jetzt vielleicht Ibanez oder so, die haben größere Möglichkeiten, halt mal eine Gitarre rauszugeben. Aber gerade bei so Gitarrenbauer, ich weiß nicht, wie es mit Kaipro ist, zum Beispiel bei dir, Fabian, könntest du jetzt einfach hingehen und Kaipro-Gitarren verkaufen?
Könnte ich machen, weil ich mache damit ja auch Content. Aber ehrlich gesagt, bisher habe ich es nicht gemacht und ich würde mich auch nicht gut dabei fühlen.
Ja, das siehst du, du
hast ist jetzt was anderes, wenn zum Beispiel ein sehr guter Freund von mir sagt, ey, hör mal zu, kannst du mir mal die leihen über einen längeren Zeitraum? Kein Problem. Aber ich würde das jetzt nicht irgendwie bei eBay in der Bucht oder so verkaufen.
Naja, ich habe meine Kaipro Telecaster habe ich verkauft. Und das, also das... da ging es mir schlecht bei, das zu machen. Aber ich habe sie einfach nicht gespielt und dann hat's, also bringt ja. den, dann kann ich sie auch verkaufen. Bringt den ja nichts. Ja, wenn sie nur im Koffer liegt, dann ist sie ja trotzdem nicht da.
Und du hast ja mit der auch Content gemacht. Mhm. Ne? Das ist ja auch nochmal so ein
Punkt. Ja, also es gibt bei so Firmen, die nicht so groß sind, also ich weiß zum Beispiel, Kiesel macht jährlich einen Umsatz von 6,2 Millionen oder so. Also okay. die können sich das auch leisten. Wenn du da eine Gitarre verkaufst, ja, nach einer Weile, ist das egal. Aber bei so einer bisschen kleineren Operation denke ich dann immer so, boah, es geht mir jetzt nicht geil dabei, das zu verkaufen, aber wenn du es halt nicht spielst, dann kommt es für dich aufs Gleiche raus.
Klar.
Ja, ja. Und wenn ihr es auf eBay verkauft, dann wisst ihr ja, macht's mit Käuferschutz auf alle Fälle. Oder macht einen Videocall mit dem Käufer oder auch, wenn ihr was kauft, auf alle Fälle. Denn das haben wir heute gelernt in der heutigen Folge, wie wir am besten mit Scams umgehen. Die beste Möglichkeit, mit einem Scam umzugehen, ist es, entweder den Käuferschutz zu aktivieren bei eBay oder ein YouTube-Video zu machen. Damit kriegt ihr auch die ganzen Scammer immer ordentlich ran. Das ist Scalens Methode.
Ja. Genau, wenn ihr gescampt werdet im großen Stil, ruft mich an.
Kalen, ich wurde letztens vom Finanzamt gescammt.
Ah, scheiße, ja.
Mach mal ein Video.
Da sind wir ja schon zwei.
Aber den willst du dich nicht anlegen.
Na gut,
liebe Freunde, dann unser Rat an euch da draußen, lasst euch nicht über den Tisch hauen, lasst euch übers Ohr hauen, sag ich in meinem Spiel.
Über den Tisch ziehen.
Über den Tisch, lasst euch nicht über das Ohr ziehen und
durch
über
die
den
Nase
Tisch
ziehen.
Hauen. Sondern passt auf euch auf, die Welt da draußen ist böse und gemein, aber zum Glück nicht die Welt von Let's Talk Guitar, denn wir sind hier alle ganz friedlich und freundlich, vor allem, wenn man auf Spotify, iTunes und allen anderen Plattformen geht und uns eine 5-Sterne-Review gibt, in unserem Discord-Kanal vorbeischaut.
Oder bei der Umfrage teilnimmt.
Oder bei der Umfrage teilnimmt, die es noch gibt. Ich muss die langsam kündigen. Noch. Ich habe ja letztens die Benachrichtung bekommen, dass ich noch einen Monat Zeit habe.
Ich sag's dir, das Abo erneuert und dann sagst du nochmal, ah, scheiße.
Am besten jetzt gleich gucken und direkt.
Ich habe heute ein bisschen Bürozeit, ein paar Videos editieren, aber sonst kann ich das mal machen. Super, Freunde. Kalen, danke, dass du in unserem Podcast
danke,
da
Kalen,
warst.
Ja.
Hat Spaß gemacht, wie immer.
Und Insight gegeben hast über die Scam-Welt der Gitarrenindustrie. Danke, Fabian, fürs Podcasten. Danke an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen. Und ich wünsche euch allen viel Spaß beim Üben. Auf Wiederhören.
Bye-bye.
Tschüssli.
Tschüssli.
Ciao, ciao.